بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich wollte heute über einen Sheikh reden, der unheimlich viel geleistet hat für diese Religion im letzten Jahrhundert, und zwar über Sheikh al-Albani und einige kurze Vorwürfe, die ihm gegenüber gemacht werden. Ja? Es gibt einige Leute, die behaupten, Sheikh al-Albani, rahimallah, der ein großer Hadith-Gelehrter war, hätte keine Ahnung von Hadith-Wissenschaft gehabt. Und er hätte einfach nach Gelüsten Hadithe schwach oder stark gemacht, so wie es ihm gefällt. Und vor einigen Jahren war ich in Medina gewesen und da habe ich einen Sohn von einem Sufi-Sheikh getroffen aus Deutschland und habe mit ihm mich etwas unterhalten. Ich muss sagen, eine sehr freundliche Person mit gutem Benehmen. Also nicht wie beispielsweise andere Spezialisten, mit denen wir es zu tun haben, wie zum Beispiel Ahbash und so weiter, sondern jemand, mit dem man wirklich vernünftig reden konnte. Und es ging dann darum, dass er einige Hadithe gebracht hat über Tawassul mit Toten, dass man Tote um Hilfe ruft, beziehungsweise Tote darum bittet, für einen bei Allah Hilfe zu erbitten, was worüber Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah in Majmu' Fatawa sagt, ja, dass das min al-bida lati lam ya'lamha ahad min al-salaf, kama qal, dass das zu der Bida gehört, die keiner von den Salaf kannte. Und dann ging es darum, dass ich beispielsweise gesagt habe, der Hadith ist schwach und der Hadith ist schwach und der Hadith ist schwach. Und das ist bei sehr vielen Argumenten, die diesbezüglich gebracht werden. Gerade wenn es um solche Punkte geht, wie Tote um Hilfe fragen etc., werden oft Hadithe benutzt, die unauthentisch sind. Und er meinte dann zu mir, ja, aber wer erklärt jetzt unauthentisch? Ja, komm, jetzt kommst du mir bestimmt mit Sheikh al-Albani. Also wie gesagt, das Gespräch ist schon etwas länger her. Also ungefähr so, wie er es gesagt hat. Und da habe ich ihn gefragt, was ist denn die Bedingung von einem Hadith, dass der Hadith authentisch ist? Was sind die Bedingungen davon? Wie viele Bedingungen gibt es dafür? Weil, dass ein Hadith authentisch bezeichnet wird, weil einige Muslime denken auch, ein Hadith ist authentisch, einfach weil der Hadith-Gelehrte sagt, das gefällt mir. Okay, alles klar, der ist authentisch. Das ist falsch. Das ist eine riesengroße Wissenschaft, die wirklich schwer zu erlernen ist. Das ist Wahnsinn, was da für Zeit investiert wird. Und ich habe ihn das gefragt, er wusste es nicht. Ich habe mich natürlich gewundert, dass jemand, dessen Vater ein Chef ist von einem Sufi-Tarikat, dass er das nicht weiß. Wahrscheinlich konzentriert er sich eventuell auf andere Wissenschaften. Wie gesagt, war eine sehr nette Person gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und aber wie will er verifizieren können, ob das, was Sheikh al-Albani sagt, richtig oder falsch ist, wenn er noch nicht mal weiß, was die Bedingungen für einen authentischen Hadith sind. Was ist ein authentischer Hadith? Er hat fünf Bedingungen. Wal-Khabru al-Had. Bin-Nakli adli-tami debti an adli-tami debti. Ghayru mutasilu sanadi. غير شاذ ولا معلل هو الصحيح لذاته. في النقطة الفقه باشبازة أبينت وقت تصعيش عن أحد أبريفهم wo der Isnad, es kommt zuerst, durchgängig ist, die Überlieferungskette, das heißt, da gibt es keinen Bruch in der Überlieferungskette. Wie findet man das raus? Man schaut sich zum Beispiel die einzelnen Überlieferungen an. Und da gibt es Bücher, Kutub al-Rijal, Bücher von den Männern, wo ihre Biografien drin stehen. Und dann siehst du beispielsweise, dass der eine Überlieferer im Jahr so und so gestorben ist und der andere Überlieferer im Jahr so und so geboren ist. Und wenn dann derjenige, der nach dem Tod von Person A geboren wurde, von Person A überliefert, dann kann das nicht sein. Da muss jemand dazwischen sein. Da ist ein Bruch in der Überlieferung drin. So schaut man zum Beispiel. Oder man guckt, ob die sich überhaupt getroffen haben, ob die sich überhaupt, das sind alles, das ist wie gesagt ein Riesenthema. Das heißt, der Hadith-Wissenschaftler, der kennt diese ganzen Namen, der geht dann erstmal hin und schaut, ist es möglich gewesen, dass die sich getroffen haben? Haben die zur selben Zeit gelebt? Oder gab es irgendwelche Hindernisse, dass der eine vom anderen gar nicht gehört hat? Weil dann gibt es beispielsweise in den Büchern von Rijal, das überliefert wird, der hat von dem gehört und von dem gehört und von dem gelernt und von dem gelernt. So. Und dann weiß der Überlieferer, dann sagt dann zum Beispiel Sheikh al-Albani, der geht dann zu den Büchern, ja, zum Beispiel Al-Kamal, ja, das ist ein ganz bekanntes Buch, was Bänder beinhaltet, ja, und schaut sich genau an, was ist mit diesem Überlieferer, mit diesem Überlieferer, mit diesem Überlieferer, wann haben die gelebt? Können die sich getroffen haben? Haben die sich getroffen? Das ist der erste Schritt. So, wenn das so ist, dass das passt, sich getroffen haben können oder getroffen haben, dann schaut man das nächste. Wie sind diese Überlieferungen von ihrer Adala, von ihrer Redlichkeit? Das heißt, waren das gute Muslime oder war das ein Lügner? War das ein Verbrecher? War das einer von Alul Bidda? War das einer, von dem vermutet wird, dass er lügt? Ja, das wird alles erwähnt. Ach, da gibt es riesengroße Biografien, wo alles mögliche erwähnt wird. Oder, so, das ist dann der nächste Schritt. So, wenn das in Ordnung ist, dann schaut man, wie ist es mit Gott? Also, man muss das nicht unbedingt so hintereinander machen, wie ich das jetzt sage. So, ich will das nur, dass man das plausibel versteht, ja? Worum es geht, dass man versteht, für die Laien, das ist nicht einfach so irgendwie, ach ja, der Hadith gefällt mir und den nehme ich jetzt. Ja? Dann guck mal nach Döbt. Döbt ist sozusagen die Genauigkeit. Die Fähigkeit, das, was man gehört hat, dass man das richtig aufnimmt und dass man es richtig wiedergeben kann, so wie man es richtig aufgenommen hat. Es gibt Leute, die sind zum Beispiel beim Unterricht unaufmerksam. Der sitzt bei seinem Scheich, weil manche, die wollen dieses Bild vermitteln, ja, da geht der Muhaddis, der geht irgendwie durch die Straßen und findet dann irgendjemanden auf der Straße sitzen und sagt, ey, du da Rentner, hör mal, Bettler, hast du einen Hadith gehört? Dann sagt er, ja, hab ich gehört, der hat mir von dem und dem und dem und dem überliefert. So ist das nicht. Die, von denen die Muhaddis zunehmen, sind selber große Gelehrte, die eine Kette haben, bis zu dem jeweiligen Sahabi, von dem sie gehört haben. Sozusagen damit bis zum Propheten a.s. sind nicht irgendwelche unbekannten Leute, die irgendwo sitzen. Hier wird von einem Hadith, hier wird ein Hadith aufgeschrieben. Deswegen gibt es auch, dass ein Hadith nicht akzeptiert wird, weil die Person in der Überlieferungskette unbekannt ist. Da wird also nichts von berichtet. Dann gilt dieser Hadith als unauthentisch. Nehmen wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel eine Person in der Überlieferungskette, von der nicht erwähnt wird, ja, ob der ein guter Muslim war, ein schlechter Muslim war, ob der gutes Erinnerungsvermögen hatte, schlechtes Erinnerungsvermögen. Und da wurden Tests mit den Leuten gemacht. Die Muhaddithun sind hingegangen, haben einen Hadith erzählt und sind Jahre später wiedergegangen, haben geguckt, ob der das auch wirklich wieder so wiedergeben kann. Und wenn man da Zweifel hatte, dann gibt es schon Probleme. Ja? So, dann wird gesagt, der hat schlechtes Erinnerungsvermögen, dann wird der Hadith abgelehnt. So, dann gibt es Leute, bei denen wird der Hadith nur akzeptiert, wenn sie von ihren Notizen zitieren. Das heißt, sie haben sich Notizen gemacht, die haben ihre Hadith aufgeschrieben und zitieren. Und andere, die haben ein sehr starkes Erinnerungsvermögen, von denen wird akzeptiert, wenn sie das also auch aus freien Stücken, aus dem Kopf heraus, so aus dem Herz heraus, die Hadithe wiedergeben. Dann gibt es Shudus. Ja, dann schaut man, widerspricht dieser Hadith vielleicht einer Sache, die stärker ist, einem Koran, also einem Hadith, der stärker ist. Ja? so dass es keine Möglichkeit gibt, diese zu verbinden oder dass das eine abrogiert wurde und das andere abrogierend ist. Ja. Wie gesagt, ich möchte nicht allzu tief reingehen, das ist eine große Wissenschaft, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das nicht alles so einfach ist, wie es aussieht. So, wenn man noch nicht mal, so, dann gibt es noch Ella, das heißt versteckte Fehler. Das ist etwas für die ganz großen Mahatisun. Das heißt, wenn man noch nicht mal weiß, wann ein Hadith sahih ist, wie kann man dann behaupten, Sheikh al-Albani, rahimullah, hat keine Ahnung von Hadithwissenschaft gehabt oder der hat einfach nach seinen Gelüsten irgendwie entschieden, ob das eine oder das andere richtig ist. Erstmal, Sheikh al-Albani ist ein Mensch. Natürlich kann es auch sein, dass er in dem einen oder anderen Hadith sich vertan hat. Aber hier ist es wieder das, was wir immer sagen. Wenn er doch einen Fehler gemacht hat, dann zeigt uns doch, wo er einen Fehler gemacht hat. Und dann können wir das verbessern. Dann sagen wir, okay, in dieser Sache habt ihr recht. Weil es gibt da so ein ganz berühmtes Argument. Ja? Sheikh al-Albani beispielsweise sagt, dieser Hadith ist da'if jiddan. Und dann sagen sie, ja, aber es gibt andere Überlieferungsketten. Ja, dann bringen uns doch die andere Überlieferungsketten. Weil es kann zum Beispiel sein, dass es einen Hadith gibt, der mehrere Überlieferungsketten hat, zum Beispiel eine Überlieferungskette über Abu Huraira, eine Hadith-Überlieferungskette von Ibn Abbas, eine Überlieferungskette von Aisha. So, und Sheikh al-Albani hat jetzt die Überlieferungskette zum Beispiel von Abu Huraira und in der Überlieferungskette von Abu Huraira ist die Person XY und diese Person XY ist ein Lügner und deswegen sagt Sheikh al-Albani, dieser Hadith ist Maudu'ah, ist erfunden. Diese Person ist ein Lügner, die Person XY die behauptet, von Abu Huraira zu überliefern. Weil diese Person bekannt war als Lügner zu seiner Zeit. Ja, da geht Sheikh al-Albani zu den Büchern zurück, von Rijal, was die großen Hadith-Gelehrten geschrieben, was die großen Gelehrten der frühen Zeit geschrieben haben, und sagt, hier, guck mal, aha, dieser Hadith ist falsch. Bop, 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 diese Person ist schwach, oder diese Person hat ein schwaches Erinnerungsvermögen. Aber wie kannst du sagen, Sheikh al-Albani liegt falsch, weil hier gibt es vielleicht eine andere Überlieferungskette und du bringst die andere Überlieferungskette nicht. Gut, wenn Sheikh al-Albani sagt, dieser Hadith ist schwach, aus Grund, in diesem Hadith ist die Person XY und diese Person XY, über die hat al-Bukhari gesagt, ja, oder über die hat Abdul-Ghani al-Maqdisi gesagt, yarhamukallah, oder hat der oder der gesagt, der die großen Hadith kennt, Ibn Yahya ibn Ma'in hat über ihn gesagt, Ali ibn Madani hat über ihn gesagt, diese Person ist, die kannst du vergessen, weil er hat ein schlechtes Erinnerungsvermögen, der macht viele Fehler, deswegen sagt Sheikh al-Albani, sage ich Sheikh al-Albani das Beispiel, dieser Hadith ist schwach, weil Person XY da drin ist, über die die Hadith-Gelehrten der früheren Zeit im Buch A, im Buch B, im Buch C gesagt haben, der ist schwach, so. Wenn du jetzt sagst, ja, es gibt andere Überlieferungsketten, dann bringen die anderen Überlieferungsketten. Dann bringen sie doch. Und da sagen sie, guck mal, wir haben andere Überlieferungsketten, die sind sahih. Wir haben andere Überlieferungsketten, die authentisch sind, dann musst du sie bringen. Aber einfach zu sagen, ja, vielleicht gibt es eine andere Überlieferungskette und deswegen übernehme ich den Hadith, was ist das denn? Ja. Also Sheikh al-Albani ist falsch, weil es vielleicht eine andere Überlieferungskette gibt, aber das ist nicht logisch. Ja, und wie gesagt, ich möchte hier auch nicht zu streng reden, aber es ist einfach falsch und ich hoffe, dass ihr das auch merkt. Ja, so, dann, wie gesagt, er kann auch Fehler machen. Ja, das ist dann auch wieder dieselbe System. Man schaut dann bei Sheikh al-Albani, schaut man dann beispielsweise irgendeine Meinung, das ist dann die Taktik der Lügner und Täuscher. Man schaut sich irgendeine Meinung an, die heutzutage unpopulär ist. Und dann sagt man, hier, schau mal, Sheikh al-Albani sagt im Buch XY, sagt er, ja, man kann den Mushaf ohne Wudu berühren. Man kann den Mushaf ohne Wudu berühren. Und dann sagt dann der Jahil, der keine andere Meinung kennt, oh, was ist das denn für einer, man kann den Mushaf ohne Wudu berühren. Das ist ja total verkehrt. Warum sage ich der Jahil? Weil dieser Jahil, der kennt nur die Meinung von seinem Madhab. Aber der weiß nicht, dass es Madhab-Rechtsschulen gab, die das so gesehen haben. Unter anderem der Madhab von Ibn Hazm al-Andalusi. Und ich bin übrigens der Meinung, dass man beim Mushaf, wenn man den berühren will, dass man Wudu haben muss. Ja, nur mal so nebenbei. Okay? So. Aber Ibn Hazm al-Andalusi, Das war eine Rechtsschule, die ausgestorben ist, die insbesondere in Spanien vorherrschend war. Der sagt, man kann den Mushaf berühren, ohne Wudu zu haben. Und übrigens für die Sufis, Ibn al-Arabi, Muhyiddin Ibn al-Arabi, war vom Zahiriya-Madhab. Der folgte dem Madhab von Ibn Hazm. Und dementsprechend hat er den Mushaf ohne Wudu berührt. Und wenn euer Sheikh kommt, jetzt kommt, und sagt, guck mal, dieser Sheikh al-Albani, der ist ganz, ganz falsch, weil der sagt, man kann den Mushaf ohne Wudu berühren. Ja, und deswegen, dann ist das jemand, der euch täuscht. Der entweder selber unwissend ist, oder der eure Unwissenheit ausnutzt. Das heißt, wenn man Sheikh al-Albani kritisiert wegen einer Meinung, muss man erstmal wissen, warum er so argumentiert hat. Ich kann euch eins sagen. Schaut euch die Bücher mal an. Schaut euch seine Begründungen mal an. Und da wird man merken, dass dieser Mann ein Berg ist. Das sage ich jedem. Weil die Leute sind so schnell mit ihrem, ja, der hat dies, der hat das, der hat das, der hat dies, der hat das. Wir sind nicht verpflichtet, Sheikh al-Albani blind zu folgen. Wir können Sheikh al-Albani auch kritisieren, auch mit Adab. Wenn wir zum Beispiel eine Meinung haben, wo wir eine andere Meinung haben, ja, dann kritisieren wir mit Adab und mit Benehmen, sagen, der Sheikh al-Albani hat dieses und das gesagt. Wir sind nicht dieser Meinung, aus Grund XY, Koran, Sunna, und der Gelehrte hat das auch so gesehen, ja, dass der Sheikh al-Albani diesbezüglich einen Fehler gemacht hat, aber mit Adab. Aber einfach eine Person, die oder eine Person, deren Werke so gewaltig sind, und ich sage das aus Überzeugung, ich habe hier richtig viele Werke von ihm hier, ja, wenn man dort reinschaut, dann sieht man, dass dieser Mann wissenschaftlich war. Und wenn man Zehntausende von Hadithen durchgenommen hat, von A bis Z, Bücher gelesen hat ohne Ende, dass man den einen oder anderen vielleicht Fehler gemacht hat oder Kritikpunkt, das ist ganz normal. Was der für eine Arbeit geleistet hat, was der für Werk hat. Ich könnte euch das mal zeigen. Bruder, gib mir mal bitte die ganze Serie von diesem Buch. Ja, gib mir mal die ganze Serie. Ich will das nur mal ins Dings zeigen. Ich habe hier, das heißt Irwa ul-Ghalil. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind 9 Bänder hier. Ja? 9 Bänder, das sind, hier hat Sheikh al-Albani von einem Fiqh-Buch im Hanbali-Fiqh, das heißt Manar-us-Sabil, was ungefähr so dick ist, hat er nur die Hadithe und die Afar, die dort drin sind, analysiert und erklärt, warum er den einen Hadith als Sahih und den anderen Hadith als Da'if ansieht. Schaut mal, dieses Buch ist dabei rausgekommen. So viel. Ein Buch, was ungefähr so dick ist, und er hat nur die Hadithe daraus genommen und hat die so detailliert analysiert. Nur das. Ich habe hier noch andere Sachen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu holen, ist kein Problem. Lass das ruhig hier so. Und jetzt kann ich euch mal kurz zeigen, wie er an die Sache herangeht. Ja, so, zum Beispiel. Damit man das mal sieht. Weil wenn Sheikh al-Albani sagt, dieser oder jener Hadith ist daif, dann begründet er, warum dieser Hadith daif ist, und dann bezieht er sich nicht auf sich selber, sondern bezieht sich auf andere Gelehrte. Man soll uns einen Hadith zeigen, den Sheikh al-Albani als daif erklärt hat, wo er nicht irgendeinem Gelehrten folgt oder einen Gelehrten hat, der vor ihm schon diesen Hadith als schwach angesehen hat oder einen Überlieferungskette als schwach angesehen hat. Ich erkläre euch mal hier zum Beispiel. So, hier ist zum Beispiel ein Hadith. Ja. 2440. Qala ibn Abbas, nazalat innama jazau ladin yuharibun Allah wa rasulahu yas'auna fi qita'i tariq min al-muslimin. Haka fil murtad wa hukiya fil mursalin. Qala Anas nazalat. Ja. Jetzt erklärt Sheikh al-Albani, erstmal erklärt er jetzt hier, wo der Hadith überall steht. Ja, das schreibt jetzt alles auf. Lam ara hu hakada fi shay'in min kutub as-sunnah allati indi hatta wala fi dar al-Mansur wa inma akhraj al-Shafi'i, dann nennt er 1531 wa anhu al-Bayhaqi Band 8 Seite. Das heißt, er erwähnt jetzt überall, wo diese Aussage steht, ja, Bis er dann am Ende ja, dann erklärt, wer alles in der Überlieferungskette vorkommt. Das heißt, er erklärt hier, warum, weshalb, wieso. Schau euch die Erklärung an. Guck mal. Hier fängt dieser Hadith an. Jetzt kommt die ganze Erklärung, wo erstmal, wo das steht, wer das überliefert hat, dann wer was über die ganzen Überlieferer in der Kette sagt, bis er dann am Ende hier nach fast zwei Seiten zum nächsten Hadith kommt. Das heißt, es ist eine Analyse. Es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. So, deswegen, wer sich wer etwas zu meckern hat an Sheikh al-Albani, soll die Beweise bringen. Und mit Sicherheit bei jemandem, der hunderttausende super Sachen gemacht hat, findet man bestimmt noch die ein oder andere Sache, die man kritisieren kann. Aber schaut euch erstmal an, warum der Sheikh diese, Rahimullah, dieses oder jenes gesagt hat. Und schaut euch erstmal an, warum er das gesagt hat und wie er das begründet hat, und dann werdet ihr euch wundern. Und glaubt es mir, ich habe schon oft Sachen gehört von ihm, und wie gesagt, das ist kein Aufruf, ihm blind zu folgen. Ich habe schon oft Sachen gehört, wo ich gesagt habe, wie kommt man denn auf diese Meinung? Und dann schaut man sich nachher die Begründung an, da wird man sehen, dass dieser Mensch, Masha'Allah, Tabarakallah, dann Beweise bringt und Argumente bringt und Aussagen von Gelehrten nimmt von allen Seiten. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so strikt, der sich so strikt versucht, an Koran und Sunna zu halten, und dem, ohne darauf zu achten, was irgendjemand von ihm denkt oder irgendjemand von ihm sagt. Selbst wenn die, wenn 500 Gelehrte um ihn herum sitzen und sind einer anderen Meinung, und Sheikh al-Albani ist der Überzeugung, dass der Prophet a.s.w. dies und das beabsichtigt hat und dass dieser Hadith sahih ist, dann hält er daran fest, egal welchen Druck er hat. Und deswegen ist er auch aus verschiedenen Ländern rausgeflogen, weil er seine Meinung gesagt hat. So. Deswegen möge Allah den Sheikh, möge er sich dem erbarmen und möge er den Kritikern die Augen öffnen. Und möge er auch denen die Augen öffnen, die ihn praktisch auch zu einem Madhab gemacht haben. Mm-hmm.